Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge werden wir mal wieder unser Instagram live hochladen, und zwar das dritte, was wir gemacht haben. Es ist auf ziemlich viel Anklang gestoßen und während der Live-Session selbst haben immer mehr Leute danach gefragt, ob wir das Ganze auch als Podcast hochladen können. Und wie ihr wisst, euer Wunsch ist uns Befehl. Deswegen kommt das Ganze jetzt als Podcast heraus. Instagram Live Session 3. Viel Spaß bei dieser Folge. Gut, warten wir mal, bis jeder drin ist. Sorry nochmal für die Verspätung von mittlerweile 7 Minuten. Sorry für die Leute, die sich einen Countdown gestellt haben. Warten wir einfach mal. Ja, wird der Insta Live nachher wieder als Podcast hochgeladen? Schauen wir mal. Also ich würde sagen, ja, wenn was Sinnvolles gesagt wird, sagen wir es mal so. Aber macht auf jeden Fall Sinn. Ja, ich würde ihn als Podcast hochladen. Android ist echt okay. Ja, zumindest mal, was jetzt diese Live-Sachen angeht, war Android tatsächlich besser. Was hältst du von Abschaffung von 1 und 2 Cent? Keine Ahnung, habe ich noch nie von gehört, aber finde ich eine gute Sache. Warum auch nicht? Weiß ich nicht. Man kann auf 1 und 2 Cent runden. Hey Thomas, hast du seit deinem Video mit Gerd Kommer überlegt, mehr Faktorprämien ins Depot zu nehmen? Ja, gute Frage. Ich habe ja selbst, wie ihr wisst, kein Faktorportfolio beziehungsweise implizit ein Faktorportfolio. Dadurch, dass ich ja 30% MSCI Emerging Markets habe, ist das ja quasi ein Faktor, der Political Risk Faktor. Und mit dem Faktorinvesting habe ich mich auch schon beschäftigt vor unserem Gespräch mit Gerd Kommer. Und nein, ich wollte es einfach halten, möglichst günstig und ja, jetzt nicht mehr. Mehr Faktoren mit aufnehmen. Vielleicht nehme ich irgendwann mal Small Cap Europe, MSCI Small Cap Europe mit dazu. Dann würde das automatisch etwas mehr Small Caps bedeuten, hätte ich den Small Cap Premium mit dabei und Europa etwas stärker gewichtet und somit automatisch den Teil von Amerika weniger stark gewichtet. Momentum ETFs empfehlenswert. Ja, wie gesagt, Momentum ist ja ein Faktor. Ich würde eher auf einen Multifaktor-Ansatz setzen. Also wenn, dann würde ich eher einen Multifaktor-ETF kaufen, wo Momentum mit drin ist. So, fondsgebundene Lebensversicherung, Flex, die zu 100% investiert werden, ist das gut, da man 50% Steuern zahlt oder sind die Kosten zu hoch? Ja, das kommt immer auf den Fall an, das kann man so pauschal nicht sagen, aber diese fondsgebundenen Lebensversicherung und auch mittlerweile mit ETFs, die haben ja diesen Steuervorteil, wie du schon sagst, dass die Hälfte der Erträge nur versteuert werden müssen, wenn du bis zum 62. Lebensjahr durchsparst, beziehungsweise wenn du an das Geld nicht vor dem 62. Lebensjahr rangehst und mindestens 12 Jahre reingespart hast. Wie das mit den Kosten aussieht, das würde ich tatsächlich vergleichen. Das kann man so pauschal nicht sagen. Es kommt erstens auf die Performance an, wie diese Dinger performen, also wie viel Rendite die machen. Und am Anfang hast du natürlich einen ziemlichen Kostenblock und das Geld wird dann halt nicht investiert. Muss man sich überlegen, was man möchte. Was sind deine langfristigen finanziellen Ziele? Ja, vielleicht machen wir heute mal ein bisschen mehr Persönliches, wenn ihr möchtet, ein bisschen weniger ETF. Die letzten beiden waren ja ETF. Tim Weiß fragt, was sind meine persönlichen finanziellen Ziele oder meine langfristigen Ziele? Für mich auf jeden Fall das Thema finanzielle Freiheit. Ich habe den Geldbetrag noch nicht erreicht, den ich gerne hätte in meinem Depot, um finanziell frei zu sein. Aber ja, die finanziellen Ziele sind für mich auch untergeordnet unter den Lebenszielen. Also finanziell ja, läuft, sagen wir es mal so, es ist automatisiert, es wird regelmäßig gespart und investiert und ich bin auf einem guten Kurs für meine finanziellen Ziele zu erreichen. Wichtig ist aber auch, dass mein Leben noch andere Ziele hat. Bei mir ist es zum Beispiel das Unternehmen Finanzfluss weiter ausbauen und noch mehr Menschen zu erreichen und wirklich dieses Thema finanzielle Bildung, Financial Literacy, in ja, die deutschsprachige Bevölkerung zu bringen. Was ist dein Lieblingsessen? Ja, habe ich keins. Ich esse super gerne, aber ich habe kein Lieblingsessen. Was hast du studiert? Ja, ich habe BWL studiert tatsächlich und dann einen Finance Master gemacht in Frankreich, in Paris, um genau zu sein, und London. Oh, da hat jemand ganz gut aufgepasst. Wieso Urlaub auf Französisch-Polynesien? Ja, weil es ein schöner Ort ist und auf der anderen Seite der Weltkugel. Hatte ich mal Lust hinzufliegen. Tradest du ab und an Intraday? Fragt Ben Insta. Nein, überhaupt nicht. Also ich trade überhaupt nicht, weder Intraday noch auf längere Sicht. Ich bin wirklich langfristiger, passiver Investor, genauso wie wir das in unseren Videos sagen. Und mit den Dingen, mit denen ich dich beschäftige, sorry, mit den Dingen, mit denen ich mich beschäftige, die sind dann tatsächlich für den Kanal. Das schaue ich mir dann intensiver an, aber traden tue ich überhaupt nicht. Macht mir auch eigentlich keinen Spaß. Frankfurt School versus Goethe-Uni BWL Master Finance. Das ist eine gute Frage. Das ist so die Diskussion in Frankfurt. Beides sehr gut. Kann man einfach nur sagen, beides sehr gut. Guck, dass ihr gute Praktika macht. Was hältst du von Aktiensparplänen? Ja, finde ich gut. Ich finde ETF-Sparpläne deutlich besser als Aktiensparpläne, weil bei Aktien hast du ja das unternehmensspezifische Risiko. Diese beiden Risikotypen sollte man nicht verwechseln. Du hast das Marktrisiko, das du hast, wenn du in die Asset-Klasse Aktien investierst, und das unternehmensspezifische Risiko, das du hast, wenn du in einzelne Unternehmen investierst. Zum unternehmensspezifischen Risiko sind Managementrisiken, Lieferantenrisiken, Kundenrisiken, Finanzierungsrisiken und so weiter, die du bei Einzelunternehmen hast, die du nicht hast, wenn du breit diversifiziert investierst. Welches Buch liest du derzeit? Lass mich mal kurz überlegen. Vor kurzem bin ich nochmal drüber geflogen über Der reichste Mann von Babylon. Richtig cooles Buch. Habe ich heute auch ein Video zu aufgenommen. Da wird es ein Video zu geben zum Thema Der reichste Mann von Babylon. Kannte ich schon lange vorher, aber ich finde es ein Hammerbuch, was man regelmäßig lesen kann. Ansonsten, was lese ich gerade? Von Yuval Harari habe ich zwei Bücher gelesen gerade. Homo Deus und eine kurze Geschichte der Menschheit. Das war auch schon lange überfällig gewesen. Factfulness, super gutes Buch. Das sind so meine letzten Readings. Ansonsten kann ich euch auch mal, wie bei dem Podcast, einen Screenshot von meiner Audible-Liste hochladen. Dann könnt ihr die mal kommentieren und sagen, was ihr davon gelesen habt und was noch nicht. Was denkst du über Reselling? Gute Frage. Also Reselling habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Meinung zu. Reselling ist für mich irgendwie so das neueste FBA. Ist einfach nur so eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird, wenn man will. Es ist einfach eine Business-Idee. Das hat jetzt nichts mit Finanzen oder sonst was zu tun. Wer das tun möchte, kann es tun. Aber es ist halt einfach eine Geschäftsidee wie eine andere, wie einen Friseurladen aufmachen oder eine Investment-Boutique starten oder einen YouTube-Kanal. Welche Kreditkarte mit den meisten Vorteilen? Ja, Kreditkarte, gute Frage. Ich bin ein echter Fan von Curve, weil ich mehrere Kreditkarten habe und diese Curve-Karte kann mehrere Kreditkarten miteinander verbinden und dann kann man in der App aussuchen, mit welcher Karte man bezahlen will. Das heißt, du hast eine Kreditkarte und kannst dort verschiedenste drauf verbinden. Das finde ich praktisch. Außerdem sind die von den Wechselgebühren her relativ günstig, also in den Wechselkursen. Ansonsten habe ich eine Kreditkarte von DKB, N26 und TransferWise. TransferWise bin ich großer Fan vom Produkt. Aber ja, das sind alles jetzt keine Empfehlungen oder so. Alle Kreditkarten, die irgendwie kostenlos sind, sind gut und ja. Hast du dich schon mit dem Coden beschäftigt? Nein, wir haben einen Entwickler bei uns im Team, der für uns codet. Deswegen brauche ich mich damit selbst nicht zu beschäftigen. Thomas, so bleibt dein Bart. Ja, im Urlaub wird er vielleicht nochmal wachsen gelassen. Was hältst du von Fonds, Vor- und Nachteile gegen ETFs? Ja, ETFs sind ja Fonds. Was du vermutlich meinst, sind aktiv gemanagte Fonds. Die haben den Nachteil, dass sie deutlich teurer sind in der Regel. Und ja, das Argument für aktive Fonds ist, dass sie eine Outperformance bringen sollen. Das heißt, dass sie besser sein sollen als der Markt oder als ein entsprechender Index. Wenn das passiert, ist ein Fonds natürlich eine gute Sache. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, also beziehungsweise ist es wissenschaftlich nachgewiesen, dass die meisten Fonds es nicht schaffen, ihre Benchmark zu schlagen nach Kosten. Das heißt, es kann immer gut sein, dass ihr vor Kosten das angezeigt bekommt, aber nach Kosten nicht. Also sind die in der Regel nicht besser. Meinung zu Trade Republic als langfristiger Broker? Da kann ich nur sagen, wir bereiten gerade eine Fixed Insta Story vor, zusammen mit Calvin. Und zwar stellen wir euch da Trade Republic nochmal vor, so wie wir es auf dem YouTube-Kanal vorgestellt haben, aber aus reiner App-Perspektive, also wie man alles vom Smartphone aus macht. Ich finde Trade Republic eine echt gute Lösung. Erstens mal super intuitiv zu bedienen und dadurch, dass alle ETFs, die die haben, kostenlos besparbar sind. Also kann ich alle besparen, aber die, die besparbar sind, kann man kostenlos besparen. Das finde ich echt ziemlich gut und ja, kleines Manko meiner, also was ich finde, ist, dass man nur einen ETF-Anbieter hat, nämlich iShares und Wisdom Tree, aber das sind eher so Zocker-ETFs und ja, da denke ich, müsste man nochmal nachbessern, das habe ich Trade Republic auch so mitgeteilt, dass wir, also die Finanzfluss passive Anleger-Community sich freuen würde, wenn es mehr andere, also andere ETF-Anbieter gäbe. Ich verstehe deren Entscheidung zu sagen, wir machen jetzt nur iShares, weil iShares ist der größte Anbieter am Markt, also weltweit, die haben die meisten ETFs. Aber ja, wäre schön noch ein bisschen was anderes zu haben, zum Beispiel Luxor, also ehemalige Comstage, Xtrackers, HSBC, gibt wirklich noch ein paar gute Anbieter, die man gerne mit aufnehmen kann. Das habe ich denen so mitgeteilt. Ansonsten Thema Aktiensparplan ist, glaube ich, bei denen auch in der Mache. Ist jetzt für mich weniger ein Thema, aber ich weiß, dass es bei euch viele gibt, die motivierte Aktiensparplan-Menschen sind. Aber ja, Trade Republic finde ich eine gute Sache. Wo hast du deinen ETF-Broker? Ja, ich bin bei der Comdirect und jetzt mittlerweile auch Trade Republic und ich habe noch ein Konto bei ein Depot bei DEGIRO in Frankreich. Als ich in Frankreich gelebt habe, habe ich dort mein Depot eröffnet. So. Also, macht es Sinn, ETFs nachzukaufen, wenn die Kurse gerade niedrig sind? Ich weiß, das ist Market Timing, aber es schadet ja nicht, vermehrt zu kaufen, wenn die Kurse gerade niedrig sind. Christoph Hummler hat diese Frage gestellt. Finde ich eine super gute Frage. Und ja, jetzt gibt es einen kleinen Spoiler von mir. Wir haben heute ein Video aufgenommen mit, zwei Videos sogar, mit Gerd Kommer. Und zwar wird es in Zukunft auf unserem Kanal ein regelmäßiges Format geben, wo Kommer mit einem seiner Mitarbeiter, Alex oder Jonas oder Felix mittlerweile auch, die arbeiten bei Gerd Kommer Invest. Und die publizieren ja regelmäßig sehr gut recherchierte Blogbeiträge. Und die wird es dann in regelmäßigen Abständen bei uns auf dem Kanal auf Finanzfluss geben. Und dann kommen die Herzen hoch. Genau, das haben wir so mit Gerd abgesprochen. Das heißt, es wird in Zukunft mehr Content geben. Und lustigerweise haben wir genau über das Thema gesprochen, was Christoph hier angesprochen hat. Nämlich lohnt es sich ja, zu warten. Im Endeffekt geht es ja nur darum, Geld auf die Seite zu legen und nicht alles zu investieren, was man investieren könnte. Und dann zu warten, bis die Aktienmärkte in einer gewissen Weise abgerutscht sind, einen gewissen Drawdown hatten, also zum Beispiel 30%, 40% oder 50%. Und zu sagen, sobald die dann so weit eingebrochen sind, dann steige ich ein. Jetzt hast du natürlich zwei Schwierigkeiten bei dieser Strategie. Erstens kann es sein, dass die Kurse niemals so weit runterfallen. Und zweitens kann es sein, dass hast du ja Opportunitätsverluste. Das bedeutet, während der Zeit, wo du nicht investiert bist, entgeht dir quasi Rendite. Und ich will jetzt nicht das komplette Video spoilern, das werdet ihr dann in ein oder zwei Monaten auf unserem Kanal sehen, dann, wenn wir es fertig produziert haben. Das Endergebnis ist, dass diese Strategie sich nicht lohnt. Das heißt, es macht immer Sinn, seine maximale Sparquote direkt zu investieren und nicht zu sagen, ich nehme nur die Hälfte und investiere, die andere Hälfte lege ich aufs Tagesgeld oder aufs Festgeld oder aufs Girokonto. Sondern es macht tatsächlich Sinn, direkt alles zu investieren und von vornherein die positive Aktienmarktrendite zu haben. Das ist rein wissenschaftlich. Also im Endeffekt muss es ja jeder so machen, wie er es für richtig hält. Abdubasa fragt, iShares gleich Zocker? Nein, was ich meinte, die Zocker-ETFs bei Trade Republic sind eher die Wisdom Tree-ETFs, also weniger die iShares. iShares sind nicht alle Zocker-ETFs. Die haben ziemlich viel dabei. Ich glaube, die haben auch ein paar geleveraged und so weiter, aber genau. Was hättest du gerne vor deinem Master gewusst? Fragt Vincent Blatt. Puh, gute Frage. Was hätte ich gerne davor gewusst? Dass im Leben Studium zwar ganz wichtig ist, je nachdem, wo man hingehen möchte, aber die meiste Erfahrung eigentlich im Beruf gesammelt wird. Und im Endeffekt war mein Masterstudium nur ein Türöffner ein Türöffner in meinen ersten Job. Und da habe ich dann wirklich gelernt oder die Praxis gelernt, sagen wir es mal so. Studium ist gut für Theorie, aber es ist auch sehr, sehr wichtig, Praxis zu haben. Und viele Studenten kommen aus dem Studium raus und denken, sie sind so die absoluten Kings und Überflieger, weil sie jetzt ihren Master haben von der Top-Uni und solche Dinge. Aber jeder muss mal gegroundet werden, jeder muss mal Excel oder PowerPoint machen, zumindest in meinem beruflichen Umfeld war das so. Und ja, es ist wichtig, dass mein beruflichen Umfeld lernt. Das wäre so eine Sache, die sind Studenten, glaube ich, nicht immer so bewusst. Von daher wichtig, Praktika machen, Erfahrungen sammeln, Werkstudententätigkeiten. Je früher ihr im Berufsleben seid, desto mehr Value habt ihr. Außer ihr geht später auf die akademische Schiene und sagt, ich will gerne in die Forschung gehen. So, scrollen wir nochmal runter. Ich habe es gerade angehalten. Muss los, alles klar, ciao. Wir erwarten ja viel von euch. Was erhoffst du dir von deinen Followern? Was ich mir von meinen Followern erhoffe, dass sie einfach viele Tipps nehmen, die wir so geben und in die Praxis umsetzen. Das heißt, dass wir eine Community haben, die auf höchstem Grad finanziell gebildet ist. Ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich in unsere Facebook-Community reingucke, wie weit die Leute sind, also wie sehr sie sich mit dem Thema beschäftigt haben und dass sie schon ihre eigenen Depots haben und sich super intensiv mit dem Thema beschäftigen. Und das ist eigentlich sowas, was ich hoffe, also erwarten ist vielleicht das falsche Wort, aber was ich hoffe, dass unsere Follower ein Maximum von dem umsetzen und vielleicht auch mal links und rechts im Freundeskreis erzählen und sagen, hey, das mit dem Thema investieren, es tut gar nicht so weh, ist gar nicht so tricky, wie man immer denkt. Sondern jeder kann das lernen, jeder kann finanziell selbstbestimmt sein und sollte das meiner Meinung nach auch. Von daher, teilt unser Wissen, teilt den Facebook, Instagram, YouTube, alles, was ihr könnt. Die Akustik ist relativ schlecht im Raum. Okay, sorry, tut mir leid, ich war letztes Mal in so einer Phonebox, aber das ist immer so eng. Der Raum hier schallt wahrscheinlich ein bisschen. Tut mir leid, nächstes Mal machen wir es besser. Ein Tipp an dein 26-jähriges Ich. Ja, 26-jähriges Ich, das wäre jetzt 7 Jahre her. Wo war ich vor 7 Jahren? Keine Ahnung. Oh, sorry, nein, ein 23-jähriges Ich. 23-jähriges Ich, das sind 7 Jahre her, also genau. Beschäftige dich mit dem Thema Finanzen, aber nicht nur. Mach auch eine Lebensplanung, guck dir, welche Projekte dir Spaß machen, welche Job dir Spaß macht. Guck, dass du dein Einkommen maximierst, denn wenn du dein Einkommen maximierst, kannst du auch deine Sparrate hochfahren und dann investieren. Wie gesagt, das Thema Investieren war für mich immer interessant aus beruflicher Sicht, aber im privaten Bereich halte ich es super easy, super schlank. Von daher, ja, sucht mein 23-jähriges Ich. Such dir, was dir Spaß macht, bleib dran, engagier dich voll, geh die Extrameile und dann wird sich das auszahlen. Reichen ETFs fürs Alter? Können reichen. Bei ETFs haben so ein bisschen das Problem, und das war auch so eine Anmerkung von John Bogle gewesen, deswegen er kein ETF-Fan ist, was ja irgendwie leicht absurd erscheint. Da er ja der Erfinder der Indexfonds ist. Er war aber kein Fan von ETFs, weil sie zu liquide sind. Und da musst du aufpassen, wenn du in ETFs investierst für deine Altersvorsorge, dass du tatsächlich auch lange dran bleibst. Der Vorteil von Lebensversicherungen und solchen Produkten oder zum Beispiel auch Riester oder betriebliche Altersvorsorge ist, dass du relativ schwer nur ans Geld rankommst, wenn du drankommen möchtest vor dem Rentenbeginn. Und wenn du aber diese Disziplin hast zu sagen, ich investiere in ETFs wirklich für meine Rente, gehe da jetzt nicht dran, kaufe mir jetzt nicht ein Haus oder irgendwelche Konsumausgaben oder solche Dinge, dann sind ETFs sicherlich eine sehr, sehr gute Vorsorge oder Altersvorsorge. Ich persönlich mache jetzt auch nicht mehr. Ich selbst habe noch eine Lebensversicherung von 2004, die hat eine steuerliche Begünstigung. Aber der Großteil meiner, in Anführungszeichen, Altersvorsorge sind ETFs. Also definitiv, und das wird auch immer so bleiben. Ziemlich viel persönlich, wie würde ich meinen Modegeschmack beschreiben? Ja, habe ich keinen, weiß nicht. Müsst ihr beurteilen. Was heißt für dich finanzielle Freiheit? Oh ja, gute Frage. Finanzielle Freiheit ist ja ein Begriff, Ja, finanzielle Freiheit ist ja ein ziemlich individueller Begriff. Und jeder definiert es irgendwie anders. Also Frugalisten definieren das ja so, dass du deine Fixkosten bezahlen kannst, sondern nicht mehr arbeiten gehen musst. Ich würde es so definieren, finanziell frei ist, wenn du genug Geld auf der Seite hast, um monatlich genug von deinem Kapitalwachstum abschöpfen zu können, um davon zu leben, und zwar so zu leben, wie du das willst. Also nicht irgendwie frugal und minimalistisch oder so, sondern du legst dir von vornherein fest, so viel hätte ich gerne monatlich. Und dafür brauche ich den Betrag X oder Y bei gegebener Rendite von zum Beispiel 5 oder 6%. Dazu kannst du gerne mal finanzus.de/Zinseszinsrechner aufrufen und da kann man das Ganze mal durchrechnen, wie viel Kapital man denn braucht, um welche monatliche Auszahlung sich erlauben zu können. Also das ist für mich Thema finanzielle Freiheit. Und deswegen sage ich, es ist sehr individuell. Weil manche Leute brauchen, sagen wir mal, nur 1.000 Euro im Monat. Vielleicht jetzt nicht so viele, aber es gibt Leute, für die sind 1.000 Euro im Monat an Einkommen aus Investmenterträge finanziell Freiheit. Andere brauchen 10.000 Euro oder mehr. Ich habe meine Zahlen natürlich, ich habe die ausgerechnet, ich möchte die aber jetzt nicht unbedingt kommunizieren. Einfach aus dem Hintergrund, weil ich da keinen Ankereffekt setzen will, sondern jeder die Zahl für sich selbst wissen muss und es da auch kein Vergleichen gibt. Also es ist nicht besser, je höher die Zahl ist oder sonst irgendwas, sondern jeder muss für sich selbst ausrechnen, was bedeutet für mich finanzielle Freiheit. Und dann muss man mal durchrechnen, wie viel muss ich auf die Seite legen, bei zum Beispiel 5% Rendite nach Inflation und nach Steuern, um einen Kapitalbetrag zu haben, von dem ich dann leben kann. Das ist für mich das Thema finanzielle Freiheit. Und direkt daran anknüpfen, was ist deine Strategie? Ja, meine Strategie ist halt einfach langfristig passiv investieren in ein passives ETF-Portfolio, MSCI World, MSCI Emerging Markets, ein bisschen Immobilien und das war's. Und dadurch wirst du vermutlich nicht finanziell frei, allein dadurch, dass du das machst, sondern du musst dein Einkommen steigern. Das ist der absolute Hebel. Du hast drei Dinge, an denen du arbeiten musst. Zunächst einmal musst du sparen. Du brauchst eine hohe Sparquote, das heißt der Prozentsatz von dem, was du verdienst. Also das, was du sparst im Verhältnis zu dem, was du verdienst, das ist deine Sparquote. Die sollte möglichst hoch sein. Das Geld solltest du dann investieren und dann geht es darum, das Einkommen hochzuschrauben. Finde Möglichkeiten, dein Einkommen hochzuschrauben und damit kommst du deiner finanziellen Freiheit näher. Wenn du jeden Monat 100 oder 200 Euro in ETFs sparst, ist es zwar sehr gut und du wirst dir sicherlich ein Vermögen aufbauen, aber das Thema finanzielle Freiheit wirst du damit höchstwahrscheinlich nicht erreichen. Von daher ist es wichtig, dass du dein Einkommen hochschraubst, um nicht mehr 100, 200, sondern 1.000, 2.000, 3.000 Euro monatlich zu sparen. Das klingt zwar jetzt extrem viel Geld und das wirst du auch von heute auf morgen nicht erreichen, aber wenn es wirklich dein Ziel ist, um die finanzielle Freiheit zu erreichen und so hohe Sparbeträge zu erreichen oder auch über 3.000 Euro hinaus, dann musst du dich damit beschäftigen und das geht wie gesagt nicht von heute auf morgen, aber du musst dich mal ein paar Jahre hinsetzen und sagen, jetzt gebe ich Vollgas, jetzt kümmere ich mich nur darum, diese monatlichen Sparbeträge hinzubekommen, um meine finanziellen Freiheit näher zu kommen und in 10 Jahren ausgesorgt zu haben oder so. Deswegen sage ich immer, jeder muss seine eigenen finanziellen Ziele haben. Es gibt viele Leute, die wollen nicht finanziell frei sein oder denen ist es einfach ein zu großer Aufwand. Und eventuelle Opfer. Ja, ich meine, wenn man zum Beispiel viel arbeitet, sagen wir es mal so, dann geht es zu Lasten der Freizeit. Frage ist immer, was definiert man jetzt als Arbeit oder als Freizeit? Für mich persönlich geht das eine so ein bisschen ins andere über, weil Finanzen ist ja neben meinem Job auch mein Hobby. Und ja, muss halt jeder für sich selbst wissen. Also wer das nicht möchte, finanziell frei, finde ich völlig in Ordnung. Trotzdem würde ich dann ein passives ETF-Portfolio aufbauen, weil es halt wichtig ist für deine Rente. Was kannst du als Studiengang im Bereich Finanzen empfehlen? Ja, BWL, aber auch naturwissenschaftliche Dinge. Es gibt viele Quereinsteiger, einige Ingenieure. Ich habe in der Bank viele Ingenieure kennengelernt, Naturwissenschaftler, gerade Physik, Mathematik ist ganz nützlich, aber ansonsten natürlich viele BWLer. So. Ab welchem Eigenkapitalanteil kann man eine Wohnung kaufen? Ich glaube, das hängt ziemlich davon ab, ob du Eigennutzer bist, also ob du dein Eigenheim kaufen willst oder ob du diese Wohnung vermieten willst. Ich würde aber mal sagen, gesund ist es so um die 30%. Also alles unter 30% hast du schon einen sehr hohen Leverage, also einen sehr hohen Fremdkapitalanteil, was die Bank erstens mal nicht gerne sieht und dich eventuell abstraft mit höheren Zinsen. Aber das solltest du dann individuell mit deiner Bank besprechen. Aber so 20, 30%, also 30% würde ich schon mal anzielen. Du musst ja auch noch die Kaufnebenkosten tragen, das darfst du auch nicht vergessen. So, ah stimmt, Wirtschaftsinformatiker. Wir haben eben gesprochen über über in Finance reinkommen. Das kannst du auch sehr gut als bestimmt als Wirtschaftsinformatiker, genau. Hi Finanzfluss, was hältst du von Luxusuhren als Wertanlage? Yoshi Ganz fragt. Ja, was halte ich davon? Also im Bankenumfeld, also bei mir in der Bank gab es viele Leute, sobald der Bonus kam, haben sich Uhren gekauft, die haben sich auch gut damit ausgekannt und teilweise auch Uhren wieder verkauft und damit Gewinne gemacht. Es ist aber eine Anlage wie jede andere, also Oldtimer oder gute Weine oder was auch immer. Man muss sich einfach damit auskennen. Und ich war so der Einzige eigentlich im Bankteam gewesen, der für das Thema Uhren nicht zu begeistern war. Ich finde Uhren zwar schön und so, aber da 5, 6 bis 10.000 Euro oder noch mehr hinzulegen, teilweise die Managing Directors hatten Uhren für 50.000 Euro, da, ja, keine Ahnung, hatte ich keine so Lust, mich da reinzudenken in das Thema. Aber schön ist es auf jeden Fall, das kann man sagen. Und wenn jemand eine schöne Uhr hat, dann warum nicht? Weintrinker, ja, Weintrinker bin ich auch. Ich bin ja Halbfranzose, meine Mutter ist Französin, ich habe beide Staatsbürgerschaften, Deutsch und Französisch, und da kommt man ums Weintrinken im sozialen Umfeld eigentlich nicht drumherum. So, wie viel Prozent des Risikokapitals kann man in eine einzige Aktie stecken, neben Rest in ETFs? Sustainability fragt das. Ja, Sustainability, das kannst du machen, wie du möchtest, in Anführungszeichen. Du begehst hier allerdings, wie soll man sagen, einen Strategiebruch. Also wenn du sagst, ich bin langfristiger passiver Investor, dann solltest du dir ein langfristig passives Portfolio aufbauen. Wenn du sagst, ich bin Einzelaktieninvestor, Stockpicker, dann solltest du das machen. Und wenn du sagst, ich bin irgendwo zwischen den beiden, 20, 80 oder 70, 30, dann kannst du das genau so aufspalten zwischen den beiden. Aber was jetzt genau das Richtige ist und was genau der richtige Mix ist, die Lösung kannst eigentlich nur du finden. Ich sehe hier, Pauline schreibt hier regelmäßig in WhatsApp, die seht ihr hier hinten, die sitzt hier, ist bei uns im Team und schreibt hier regelmäßig in den Chat rein. Vielleicht kann sie mal winken. Jetzt ist sie zu schüchtern, vermutlich. wie hoch soll deine Sparrate sein? Die Sparrate sollte mal mindestens 10% sein. Würde ich sagen, also mindestens 10%, um einfach mal, jetzt hat sie reagiert, mindestens 10%, um mal Vermögen aufzubauen, das Thema Rente abzusichern, dir dein Notgroschen aufzubauen und so die wichtigen Dinge. Wir haben übrigens jetzt auch ein paar Videos produziert zum Thema gesetzliche Rente und warum die aufgebessert werden muss. Und also mindestens 10% und dann quasi hoch bis 100, also so viel wie du kannst. Also deine Sparrate solltest du schon selbst festlegen. Eine gute Sparrate, um wirklich Vermögen aufzubauen, langfristig sind eigentlich 30%. Also 30% solltest du schon schaffen. Das hängt aber auch immer von deiner persönlichen Situation ab. Wenn du zum Beispiel eine Familie hast und, keine Ahnung, so um die 40 bist und noch nie dich mit dem Thema Finanzen beschäftigt hast und nicht viel gespart hast, dann kann ich mir vorstellen, dass es sehr schwierig ist, auf einmal 30% vom Nettogehalt auf die Seite zu legen. Wenn du aber jung bist und gerade mit deinem Job angefangen hast, dann kannst du sogar deutlich mehr auf die Seite legen, weil deine Gehaltssprünge ja deutlich größer sind. Aber du kannst ja einen Kompromiss eingehen und sagen, ich mache jetzt mal nur 10-20% und von jeder Gehaltserhöhung, die lege ich zu 100% zur Seite oder zu 50% zur Seite oder was auch immer. Also ja, da gibt es jede Menge Alternativen oder alternative Möglichkeiten. Grundsätzlich gilt halt, je höher, desto besser. So, was haben wir denn noch für Fragen? So, jetzt habe ich hier wieder... Irgendwie kann ich hier auch in den Chat schreiben, das ist so voll komisch. Bitte von heute einen Podcast. Ja, okay, versprochen, wurden wir schon ein paar Mal drüber dazu befragt, können wir gerne machen. Kannst du einen Dividenden-ETF empfehlen? Nein, kann ich leider nicht. Ich bin selbst, haben wir schon in den vorherigen Episoden drüber gesprochen, ich bin selbst kein Dividendeninvestor. Und ja, von daher kann ich da leider nichts empfehlen. Aber es gibt eine super Webseite, geh einfach auf justetf.de und da kannst du dich durch die Suche klicken und da wirst du sehr wahrscheinlich einen guten ausschüttenden ETF für dich finden. Der möglichst hohe Dividenden ausschüttet. Interessant können zum Beispiel auch REIT-ETFs sein, jetzt wo ich dran denke, oder Immobilienaktien-ETFs. Die schütten regelmäßig aus, teilweise sogar quartalsweise, und dann bekommst du viermal im Jahr deine Ausschüttung für Ausschüttung oder für, wie nennt man das, Cashflow-orientierte Investoren ist das sicherlich eine feine Alternative. Wieso ignorierst du mich? C32888023. Sorry, wenn du irgendwo eine Frage gestellt hast, es kommen hier so viele Fragen rein, ich kann leider nicht jede Frage sehen. Ich pick mir immer nur einzelne raus. Wie viele Leute seid ihr im Finanzfluss-Team? Mittlerweile 6. Es kommen aber auch nochmal 2 Leute dazu ab März und dann sollten wir eigentlich vollständig sein. Noch eine dritte Person, die wir eventuell dazu haben wollen. Ist noch derzeit am Stabilisieren, weil es so viel Arbeit gibt, so viele Projekte, die wir angehen, dass wir eigentlich jede helfende Hand brauchen. Und da vielleicht auch mal der Hinweis, ihr könnt ja gerne mal auf finanzlos.de/jobs gehen, wenn ihr in Berlin seid oder in Berlin arbeiten wollt, könnt ihr mal gucken, vielleicht ist ja für euch was dabei. Was ist deine Meinung zu Estate Guru? Okay, C32888023. Ich habe deine Frage gesehen, tut mir sehr leid. Was ist meine Meinung zu Estate Guru? Estate Guru ist eine P2P-Plattform, habe ich persönlich keine Meinung zu. Ich weiß, dass es eine P2P-Plattform ist, bei der du in Immobilien investieren kannst. Das Feedback, was ich so in meinem Umfeld gehört habe, ist eigentlich ziemlich gut. Viele Leute machen das, weil du im Gegensatz zu jetzt anderen Plattformen, wie zum Beispiel Exporo in Deutschland, mit relativ kleinen Geldbeträgen loslegen kannst und somit breit diversifizieren kannst. Bei Exporo hast du das Problem, da musst du mindestens 500 Euro pro Projekt anlegen, zumindest war das in der Vergangenheit so. Und von daher denke ich, ist Estate Guru eine gute Alternative. Ich würde es aber bei deiner Asset Allocation, deiner Vermögensaufteilung in den P2P-Teil packen. Also nicht irgendwie als Immobilienteil sehen oder so. Für mich ist das ganz klar Peer-to-Peer-Lending und sollte von daher mit Bondora und Mintos in einen Topf gepackt werden und somit nicht mehr als 3-5% oder maximal, ja, irgendwas um die 5% deines Gesamtdepots ausmachen, weil du halt hier schon echt ein sehr hohes Risiko hast bei Peer-to-Peer-Krediten. Ich weiß, das sieht derzeit nicht jeder so und Peer-to-Peer-Kredite sind absolut im Hype und es gibt jede Menge Geld, was investiert wird, aber man sieht es ja regelmäßig auf Mintos, es gehen auch mal Plattformen pleite und von daher ist es Risikokapital und es ist eine Beimischung, ganz wichtig. Was hältst du von Focus Money als Finanzmagazin? Kannst du bessere empfehlen? Ja, für die Leute, die schon vielleicht ein bisschen dabei waren, die wissen ja, ich konsumiere sehr wenig News oder News im Allgemeinen und Focus Money kenne ich auch nicht sehr gut. Ich habe früher immer mal reingeblättert. Für mich zählt es aber so ein bisschen in die Kategorie, wie Gerd Kommer das nennt, Investmentpornografie. Das ist so der Ausdruck für alle Zeitschriften, die irgendwie mit reißerischen Titeln Auflagen verkaufen wollen und die sagen, mit diesen 5 Aktien wirst du garantiert reich oder diese 10 Aktien muss man 2020 im Depot haben. Von daher, ich würde mich da nicht verrückt machen, ich würde mir da lieber ein gutes Buch nehmen, wenn du was lesen willst, aber jedem selbst überlassen. So, was haben wir denn noch? Sind Amundi ETFs seriös? Denke ich schon. Also Amundi ist einer der größten Anbieter in Europa, ist einer der größten Asset Manager in Europa. Zumindest mal ETF-Anbieter, weiß ich nicht genau, wie groß deren ETF-Sparte ist, verglichen mit aktiven Fonds. Aber Amundi ist gigantisch und die Fonds dort sind, und Fonds und ETFs sind dort Sondervermögen. Das heißt, selbst wenn Amundi pleite gehen sollte, was ich für sehr unwahrscheinlich halte, zumal die auch zu großen Bankgruppen gehören, ich weiß jetzt nicht mehr, wem zuletzt, vor kurzem wurden die noch gekauft. Sondervermögen, wenn die pleite gehen sollten, habt ihr immer noch eure ETF-Anteile. Wie soll man die 10% Immobilien vom Weltportfolio verstehen? Immobilienfonds oder echte Immobilien? Ja, ich weiß jetzt nicht, von welchem Weltportfolio du sprichst, aber ich glaube nicht, dass es echte Immobilien sind, sondern eher Immobilienfonds oder noch genauer gesagt Immobilienaktienfonds. Das heißt, Fonds, die in Immobilienaktien investieren, sowas wie zum Beispiel REITs. Das sind dann Aktiengesellschaften, die große Immobilienportfolios haben und somit bist du in die Assetklasse Immobilien investiert und nicht in einzelne Immobilien, hast somit kein Klumpenrisiko und vor allem keine Regionenrisiko. Also, wieso ist der TER, ein bisschen spezifischer, Christoph Hummler wieder, Wieso ist der TER vom MSCI ACWI IMI, also Investable Market Index, doppelt so hoch wie das von den meisten MSCI World ETFs? 0,4 versus 0,2. Würde mich um eine Antwort freuen. Sowieso, also 0,4 ist auch schon sehr günstig, finde ich. Also wenn man es jetzt mal mit normalen Geldanlagen vergleicht. Allerdings gibt es da tatsächlich einen Grund. Also ACWI ist deutlich teurer, weil deutlich mehr Werte drin sind. Und je mehr Werte drin sind, von unterschiedlichen Ländern, desto höher sind auch die Transaktionskosten oder die Kosten, solche Wertpapiere zu halten und zu verwahren. Das heißt, dementsprechend sind dann solche ETFs, die nochmal breiter sind als der MSCI World, teurer. Der MSCI World sind ja die Industrieländer und Industrieländer haben ja in der Regel gut funktionierende und sehr liquide Börsen. Und das ist nicht unbedingt der Fall für die Schwellenländer. Deswegen ist die Beschaffung dieser Werte in der Regel ein bisschen teurer und dementsprechend auch das höhere TER. Ich meine, das Doppelte ja, aber von 0,2 auf 0,4, dafür, dass man MSCI ACWI hat, ist das sicherlich akzeptabel. So, Financial Youngs, Financial Independency schreibt, ist gefällt. Gerd Kommer hat jahrelang nach Focus Money investiert und ist gefällt. Okay, weiß ich jetzt nicht, was damit gemeint ist. Gut. Was sind denn gute Finanzbücher? Wir haben eine Seite angelegt, jetzt kenne ich die allerdings nicht mehr auswendig. Ich glaube finanzfluss.de/Bibliothek, wenn ich mich nicht irre. Findest du aber auch bei uns unten in der Videobeschreibung. Da haben wir mal unsere ganzen Bücher zusammengefasst, die wir gut finden. Allen voran Souverän investieren, Der Finanzvisier, Easy Money, ganz neues Buch von Fortuna Lista, finde ich echt gut. Der reichste Mann von Babylon finde ich auch gut. Wir haben wir eben drüber schon mal gesprochen. Ansonsten habe ich es jetzt gerade nicht mehr auswendig im Kopf, aber wir haben die unter unseren YouTube-Videos verlinkt. So, Money von Tony Robbins, genau. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ja. Das ist ein ziemlich dicker Wälzer, aber ebenfalls passiv. Muss man ein bisschen aufpassen, Money von Tony Robbins ist sehr Amerika-orientiert. Du hast einen großen Anteil in amerikanischen Anleihen, was ich auf keinen Fall als Europäer machen würde, weil du halt einfach ein Wechselkursrisiko hast, ein unnötiges, und investierst in US-Staatsanleihen, in US-Dollar. Würde ich persönlich nicht machen. Im risikofreien Teil würde ich bis zu 100.000 Euro aufs Tagesgeldkonto packen und alles darüber hinaus in gut notierte Staatsanleihen, Luxemburg, Niederlande, Deutschland und so weiter. Schweiz nicht, Schweiz hast du ja ein Wechselkursrisiko. Als Schweizer würde ich in Schweizer Anleihen investieren. Was ist der Zinseszins? Ja, da würde ich mal Zinseszins googeln oder auf YouTube schauen, haben wir ein Video dazu. Was hältst du von Schweizer ETF, von Ostpreußen? Kenne ich jetzt keine, ehrlich gesagt. Also ich weiß, dass UBS ETFs auflegt, aber ich habe mich jetzt ehrlich gesagt... Oder meinst du ETFs auf die Schweiz, also die Schweizer Werte kauft? Das kann man machen, aber die haben dieselbe Problematik wie DAX-ETFs, nämlich dass sie Länderrisiko haben, dass sie sehr spezifisch auf ein einziges Land sind und somit hast du erstens mal einen Homebias, zweitens eine zu geringe Diversifizierung. Also ETFs auf einzelne Länder, das würde ich nicht machen, wenn dann auf Regionen. So. Vincent Blatt ist richtig verrückt nach Banking. Er stellt nur Banking-Fragen. Könntest du dir vorstellen, zurück ins Banking zu wechseln? Wenn es von heute auf morgen keinen Finanzfluss mehr gibt, dann ja, könnte ich mir das vorstellen, hat Spaß gemacht, aber es gibt Finanzfluss. Nutzt du noch N26? Jawohl, nutze ich noch. Ich hatte ein paar Schwierigkeiten damit. Manche Dinge haben nicht so funktioniert. Ich habe damals mein N26-Konto eröffnet, als ich noch in Frankreich war. Und dementsprechend habe ich die französischen AGBs. Und dann funktionieren einige Dinge hier in Deutschland nicht. Aber ich habe gemotzt. Könnt ihr euch immer darauf verlassen, wenn irgendwas nicht stimmt, dann beschwere ich mich beim Anbieter, zu denen wir einen Draht haben. So, wo sitzt du gerade eigentlich? Ich sitze in unserem Coworking-Space in Berlin. Was hältst du von Alibaba-Aktien? Habe ich keine Meinung zu einzelnen Aktien. Ein gutes Tagesgeldkonto. Ja, ich war bisher in der Vergangenheit immer ein bisschen faul gewesen, habe es da gemacht, wo ich mein Depot hatte. Was ich aber jetzt seit neuestem habe, ist MoneyU. Das ist ein Tagesgeldkonto in den Niederlanden, auch mit europäischer Einlagensicherung, also keine... Jetzt nichts Ausländisches oder irgendwie Hochzins oder sowas. Aber die Zinsen sind da so gering, dass sich der Aufwand eigentlich kaum lohnt, woanders ein extra Konto aufzumachen für ein Tagesgeldkonto. Von daher, wenn du ein Depot hast, würde ich es einfach dort lassen, wo dein Depot ist. Ansonsten, wenn du wirklich eine andere Alternative suchst, dann wäre MoneyU eine gute Alternative. Weil die angeblich, also nicht angeblich, sondern ich habe es mir angeschaut, ein bisschen recherchiert, die haben immer relativ anständige Zinskonditionen und das auf lange Sicht. Das sind ja, was ich ja furchtbar finde, sind so Tagesgeldhopper, die halt immer ihr Tagesgeldkonto von einem zum anderen umziehen, nur weil es da mal ein bisschen mehr Tagesgeld gibt. Das ist ein unglaublicher Zeitaufwand für relativ wenig Ertrag. Wo würdest du Gold kaufen? Ja, das letzte Mal, als ich Gold gekauft habe, das war auf der Investmesse. Oh ja, da gleich auch nochmal ein kurzer Hinweis. Das letzte Mal, als ich Gold gekauft habe, das war auf der Investmesse beim Degussa-Stand, direkt per Bargeldzahlung. Aber wie gesagt, ich habe keine großen Gold-Investments. Ich sehe das rein so als eine Hobbysache oder ein bisschen zum Spaß, als kleine Beimischung. Aber genau, ich würde, wenn Gold, würde ich es physisch kaufen. Ansonsten gibt es auch einige Online-Plattformen. Wir haben das mal ein bisschen intensiver recherchiert. Wir haben ein spezielles Video zum Thema, wie man Gold kauft. Und das könnt ihr mal auf YouTube raussuchen. Und da haben wir auch eine Plattform drunter verlinkt, die unserer Meinung nach gute Konditionen hatte. Kannst du dir mal angucken. Ich habe den Namen jetzt leider, ich glaube goldsilbershop.de oder sowas in der Richtung. Aber das musst du dir dann nochmal separat angucken. So, Florian Wegebauer. Bitte um Antwort, Thomas. Ich habe mich für den Finanzfluss Campus angemeldet. Bin etwas skeptisch wegen den 1,6% Kosten im Jahr. Es gibt keine 1,6% Kosten im Jahr. Ich weiß nicht, was genau du meinst. Der Finanzfluss Campus kostet einmalig und dann hast du einen lebenslangen Zugang, inklusive den Updates, die da kommen. Also es gibt keine 1,6%. Genau, an dieser Stelle vielleicht nochmal gerade zwei Hinweise. Erstens, wir sind dieses Jahr auf der Investmesse mal wieder, so wie im letzten Jahr auch. Das heißt, wer im April nach Stuttgart kommt, und ich sage euch jetzt auch ganz genau, welcher April, wer im April nach Stuttgart kommen will und uns dort live erleben, der ist sehr herzlich willkommen. Es gibt auch wieder kostenlose Tickets, wie jedes Jahr, mit dem Code Finanzfluss. Ich mache da aber nochmal eine separate Story zu, die machen wir dann auch in die Fixed Stories und wir machen nochmal ein YouTube-Video dazu. Dann kriegt ihr kostenlosen Access zur Investmesse. Ich gucke gerade in meinen Kalender. 24. und 25. April findet die Invest statt. Das wird von der Börse Stuttgart organisiert. Die lädt uns freundlicherweise jedes Jahr ein in die Blogger-Lounge, wo ihr nochmal ganz viele andere Blogger seht. Und genau, ist immer ein riesen Highlife. Ich finde das super cool, weil das so eine der wenigen Möglichkeiten ist, unsere Community mal in Fleisch und Blut zu erleben, also wirklich mal sich mit den Leuten auszutauschen. Das sind so, glaube ich, die zwei anstrengendsten Tage im Jahr für mich. Aber es macht unglaublich Spaß. Von daher, wer Lust hat, nach Stuttgart zu kommen, 24. 25. April, der bekommt kostenlose Tickets mit dem Code Finanzfluss. Und dazu gibt es aber nochmal eine separate Story. Was ist mit der Verlosung vom Buch? Ja, wir haben zuletzt eine Buchverlosung gehabt, Young Money Guide, die ist schon rausgegangen. Wobei ich weiß gar nicht, ob die schon verschickt wurden. Die werden aber definitiv diese Woche verschickt. So, VL-Anlage auch in ETFs anlegen. Ah, gute Frage von Michi Siss. Ja, würde ich machen, wenn du die Möglichkeit hast. Das geht zum Beispiel über Finvesto, wenn ich mich nicht irre. Finvesto, genau. Finvesto. Ich glaube, ich schreibe es mir mal in die Kommentare, wenn es das ist. Und finde ich eine gute Sache, in ETFs zu investieren. Also wenn man grundsätzlich in ETFs investieren will und das mit seiner vermögenswirksamen Leistung machen kann, dann ist das eine gute Sache. Also Stuttgart, ja genau, Stuttgart. Was genau ist der Finanzfluss Campus? Ah ja, guter Hinweis. Der Finanzfluss Campus ist unser Premium-Produkt. Es gibt all unser Wissen, ja, wie ihr wisst, kostenlos auf YouTube, auf unserer Webseite und so weiter. Aber wer das Ganze nochmal strukturiert haben möchte mit Workbooks und Quizzen und das Ganze nochmal wirklich von Null aufarbeiten möchte, für den gibt es den Finanzfluss Campus. Der kostet auch eine Kleinigkeit. Wir haben viele Leute, die uns danach gefragt haben, mal so ein Premium-Produkt zu entwickeln. Und das haben wir gemacht. Wen das interessiert, den Finanzfluss Campus, der findet einen Link in unserer Bio zum Linktree und dort kann man sich kostenlos für ein Webinar anmelden, wo es schon mal so einen Vorgeschmack auf den Campus gibt und dann auch später ein Angebot. Ansonsten kannst du auch einfach auf finanzfluss-campus.de gehen und dir den Finanzfluss Campus direkt anschauen und schauen, ob das was für dich ist. Danke für den Hinweis, um ein bisschen Werbung zu machen. Jetzt in den Short DAX investieren? Nein, also shorten. Ich würde den DAX jetzt nicht shorten. Shorten heißt auf fallende Kurse setzen. Da sehe ich keinen Grund, sowas zu machen. Deine Meinung zu Nachrangdarlehen Companisto. Companisto sagt mir jetzt nur ganz wenig was. Das ist, glaube ich, so eine Crowdfunding-Plattform. Und Nachrangdarlehen, das sind im Endeffekt, Darlehen ist halt, dass du einen Kredit gibst. Also du bist nicht am Kapital beteiligt, wie bei einer Aktie. An einer Aktie bist du ja Teilhaber des Unternehmens. Als Darlehen bist du Gläubiger eines Unternehmens. Und Nachrang heißt, es gibt so ein Ranking, wer im Fall einer Insolvenz als erstes bedient wird, als zweites, drittes und so weiter. Und die nach der ersten Position stehen, das sind die Nachrangigen. Und das bedeutet, die werden im Fall einer Insolvenz nach denen bedient, die in erster Position stehen. Und jetzt, surprise, surprise, wer wird vermutlich an erster Position stehen? Die Bank. Die Bank, die das Ganze finanziert, und dann kommen die Crowdinvestoren. Von daher ist ein Nachrangdarlehen definitiv eine riskantere Investition als jetzt zum Beispiel von der Bank. Und das sollte man sich nochmal ganz genau überlegen. Und gerade bei so Crowdfunding-Geschichten würde ich nochmal doppelt reinschauen, weil häufig wird da so ein bisschen die Unwissenheit von Privatanlegern genutzt, um denen einfach total schlechte Konditionen anzubieten. Das ist teilweise auch bei Exporo der Fall, muss ich ganz ehrlich sagen. Und schlechte Konditionen zu bieten, da würde ich mich nochmal ganz genau reinnehmen. Nachrangdarlehen ist ehrlich gesagt keine Sache, die ich als Privatanleger machen würde, weil ich halt einfach das Risiko nicht richtig einschätzen kann. Banken machen sowas, aber Banken haben auch Risikoabteilungen, die haben Kreditabteilungen, die können sowas deutlich besser einschätzen als du selbst. So, deine Meinung zu Nachhaltigkeits-ETF, Tax, ja, finde ich gut. Also gutes Thema, kommt mehr und mehr auf. Wir müssen da auch ein bisschen mal eine ganze Videoserie produzieren. Das steht auf den To-Dos, allerdings erst nach meinem Urlaub. Und dann gehen wir mal darauf ein, was die Vorteile sind, was die Nachteile sind. Nachhaltige ETFs haben halt den Nachteil, dass es hier keine Standardisierung gibt. Also es gibt keine einheitliche Definition, was nachhaltig ist. Mein bestes Beispiel ist immer, wenn ich zwischen Frankreich und Deutschland bin, dass du in Deutschland die Atomenergie abgeschafft hast und in Frankreich hält man das für eine saubere Energie, weil es keine CO2 ausstößt. Beide Seiten sind nachvollziehbar, aber es gibt keine einheitlichen Kriterien. Aber nachhaltiges Investieren wird definitiv in Zukunft mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Machen wir gerne mal eine Videoserie zu, wenn ihr das wollt. Schreibt es gerne mal rein. Investiere in den Vanguard All World, der ist aber ausschüttend, soll ich auf einen thesaurierenden umstellen? Joe Lukas fragt. Joe, keine Ahnung, was du, also du musst nicht thesaurierend, also das, was deine Präferenz ist. Es gibt ja jetzt keinen großen Unterschied mehr zwischen, also steuerlich betrachtet, zwischen ausschüttend und thesaurierend. Thesaurierend hat natürlich einen Vorteil, wenn du einen Depotwert hast, so ab 30.000 Euro oder etwas höher. Allerdings sollte deine Entscheidung eher vom ETF abhängen, beziehungsweise vom Indexfonds der Vanguard All World. Wenn ich mich irre, ist ein Indexfonds oder ist ein ETF? Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig. Aber es ist auch ein Indexprodukt, also ein Fonds, der einen Index nachbildet. Und du sollst dich daran orientieren, welcher Index du hast, also in welchen Index du investieren möchtest. Und dann kommt in der zweiten Stufe, ob ausschüttend oder nicht. Welcher ETF MSCI World ist thesaurierend oder MSCI World, das kann ich jetzt auswendig nicht sagen. Die meisten Fondsgesellschaften bieten beides an. Also die legen einen ETF auf, der ausschüttend ist, und einen ETF auf, der thesaurierend ist. Und da musst du dann ein bisschen aufpassen, zum Beispiel, wenn du ACK dahinter stehen hast, also steht das für akkumulativ, das ist dann ein thesaurierender. Also guck dir die ETFs an, wenn im Namen ACC steht, dann ist das ein thesaurierender ETF. Ansonsten, wie gesagt, JustETF, einfach mal vor, also justetf.de, einfach mal vorbeischauen. Der Dominik, mit dem wir vor kurzem nochmal telefoniert haben, das ist der Gründer von JustETF, macht mit seinem Team eine super gute Arbeit, was das Thema ETF-Suche angeht. Da findet ihr alles, was ihr braucht. So, also. Meinung zu ETF 110 von ComStage, ja, das ist, glaube ich, so ein Vermögensmandat, ne? Also nicht Vermögensmandat, sondern so ein Dach-ETF, ne? Also ein ETF, der mehrere ETFs drin hat. Ja, finde ich gut, kann man machen. Wenn man die Mischung nicht selbst machen möchte, kann man das definitiv machen. Genau. Die ganzen Fragen hat er schon tausendmal beantwortet, immer die gleichen Fragen. Ja, aber so ist das halt. Ja, man muss jeden dort abholen, wo er ist. Ansonsten können wir den Kanal auch dicht machen und sagen, wir haben alles schon mal gesagt. Meinung zum Bausparen, haben wir auch schon mal ein Video zu gemacht. Absolut kein Fan, also macht meiner Meinung nach relativ wenig Sinn. Außer du hast einen alten Bausparvertrag, wo du noch sehr hohe Guthabenszinsen bekommst. Bausparvertrag funktioniert ja so, dass du auf der einen Seite eine Sparphase hast, wo du Guthabenzinsen bekommst und dann kriegst du danach ein Darlehen zu einem günstigeren Zinssatz. Aber dieses Konzept funktioniert auch nicht mehr so wirklich, weil die Darlehenszinsen bei Banken jetzt auch schon so gering sind, dass der Bausparzins kein echter Vorteil mehr ist. Das heißt, Bausparen hat sich als Produkt zur Immobilienfinanzierung eigentlich erübrigt. Außer du hast noch einen alten Vertrag und dann kann es sich lohnen, den noch zu behalten, wenn du hier einen hohen Sparzins hast oder einen hohen Sparzins bekommst. Was hältst du vom Arero? Ebenfalls ein Video zu gemacht, finde ich ein gutes Produkt für diejenigen, die nicht selbst mixen wollen, also die einen ETF-Mix nicht selbst machen wollen. Ich guck mal kurz auf die Uhr, nicht, dass wir hier, okay, es ist jetzt 19 Uhr, wir haben aber 5 bis 10 Minuten zu spät angefangen, das heißt, wir können gerne noch ein bisschen länger machen, also für noch 5 Minuten oder so. Und dann machen wir auch Schluss. Oh, gute Frage. Financial Independency fragt, was meinst du passiert mit den P2P-Plattformen, wenn der Leitzins wieder angehoben wird? Ich glaube nicht, dass P2P-Plattformen sich sonderlich am Leitzins orientieren. P2P-Plattformen sind ja Privatkredite und sind daher sowieso schon deutlich, deutlich über dem allgemeinen Zinsniveau. Von daher weiß ich nicht, wie sehr P2P auf Leitzinsentscheidungen reagieren würde. Also wenn der Leitzins wieder angehoben wird auf 1-2%, dann glaube ich nicht, dass das irgendwie P2P affecten würde. Beziehungsweise lass mich mal überlegen, ja, müsste vielleicht mich mal ein bisschen länger reindenken und reinlesen, aber ich glaube nicht, ich glaube die P2P-Welt ist schon ein bisschen unabhängig vom Zinsumfeld. Ja, Tana Ax fragt, Crashkonto sinnvoll im Fall der Fälle, den monatlichen Sparplan erhöhen zu können? Okay, hier sind wir wieder bei der Strategie zu sagen, wenn die Kurse in den Keller gehen, dann kaufe ich nach. Das ist allerdings eine trügerische Strategie. Warum? Also die funktioniert in der Regel nicht. Warum? Das haben wir heute Morgen mit Gerd Kommer besprochen und haben dazu ein Video produziert, was in den nächsten 1 bis 2 Monaten online geht. Ich bitte hier um noch ein ganz klein wenig Geduld. Welche Anlagemöglichkeiten außer Immobilien, P2P, Aktien, ETF hat man? Frag Ringo 40, grazie Thomas, aus Österreich. Welche Möglichkeiten gibt es? Ja, es gibt hunderte und tausende Anlagemöglichkeiten, allerdings sollte man sich halt auf die mit denen man sich beschäftigt hat, mit denen man sich auskennt. Und es macht keinen Sinn, sein Geld einfach extrem breit zu streuen. Ich meine, ich habe jetzt auch eine Depotgröße, die schon etwas größer ist, in Anführungszeichen, und beschränke mich da auf 3 ETFs. Es macht keinen Sinn, in alle möglichen Dinge zu investieren, sondern einfach man sollte sich mit einem Thema beschäftigen, dort reingehen, eventuell ein bisschen was beimischen, was einem Spaß macht, aber jetzt nicht in alles investieren, was einem irgendwie entgegenkommt. Dann verliert man nämlich den Überblick und begeht dann eventuell Fehler im Sinne von schlechte Anlageentscheidungen zu treffen. So, ich glaube, ihr Lieben, das war's für heute. Ich bin etwas ausgepowert. Nein, Spaß. Hab nur Energie. Aber ich habe euch ja letztes Mal gefragt, wie viel Uhr die Livestreams sein sollen. Und ihr habt mir gesagt, lieber ein bisschen später. Heute habe ich es leider nicht geschafft. Ich wollte ursprünglich auf 19 Uhr oder 20 Uhr setzen. Aber das passt bei mir heute leider nicht. Ich versuche auch mal einen Stream am Wochenende zu machen. Und ja. Wie gesagt, versprochen. Sorry für die Verspätung nochmal, die 5 bis 7 Minuten. Ich hatte Probleme, ich muss jetzt mein neues Telefon mal absetten. Von daher werde ich vielleicht gelegentlich mal so online live gehen, um das Ganze nochmal zu testen, was da echt das Problem war. Aber ja, gut, ich glaube, wir fliegen gleich raus. Wir haben nur eine Stunde bei Insta Live. Ich bedanke mich bei euch für die Zuschauerschaft. Wir waren teilweise in der Spitze 180 Personen gleichzeitig online. Das finde ich super cool. Wir werden das Ganze auch mal auf YouTube machen. Dann streamen wir live auf YouTube und live auf Instagram. Dann kann sich jeder das raussuchen, was ihm am meisten Spaß macht. Und Facebook hat mir gesagt, wäre tot für Livestream. Von daher vielleicht ein andermal. Das machen wir dann aber ab Mitte März, wenn ich zurück aus dem Urlaub bin. Und dann gibt es vielleicht aus dem Urlaub mal ein Insta-Live-Session und dann eventuell auch mit Bart. Aber das wird dann sich auf die Urlaubszeit beschränken. Okay, ihr Lieben, macht's gut. Vielen Dank für die ganzen Herzen, die hier hochpoppen und die Likes. Und ja, ihr motiviert uns, dass wir weitermachen. Deswegen hier, ihr seht, die Leute sind noch im Büro hier. Ja, ich hoffe, wir gehen jetzt gleich auch heim. Macht's gut, ciao, Dankeschön.
Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld, bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Und wenn du auf iTunes bist, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar, denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und für das Thema finanzielle Bildung zu begeistern. Wie immer findest du in den Shownotes und in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge alle wichtigen Verlinkungen. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.